Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Jan-Martin Viada.
Und ich bin Patrick Honecker.
Wenn Wissenschaft kommuniziert wird, geht es häufig um Vertrauen. Und Vertrauen entsteht ja nicht nur durch Fakten, sondern auch durch Personen und Beziehungen. Trotzdem scheint Humor in der Wissenschaftskommunikation bis heute ein Risiko zu sein. Wer Witze macht, könnte ja den Eindruck erwecken, die Sache nicht ernst genug zu nehmen, oder Patrick?
Ja, gleichzeitig wissen wir aus vielen verschiedenen erfolgreichen Formaten, Wissenschaft kann sehr wohl unterhaltsam sein, ohne unseriös zu werden. Also beispielsweise Science Slams, Wissenschaftspodcasts, YouTube-Formate, Live-Experimente, Kabarett. All das funktioniert nicht trotz, sondern oft gerade wegen einer gewissen Leichtigkeit.
Nur dass diese Leichtigkeit oft das Schwierige daran ist. Die eigentliche Frage lautet also vielleicht nicht, darf Wissenschaft lustig sein, sondern wann hilft Humor, Wissenschaft besser zu verstehen und wann lenkt er nur ab?
Genau. Und darüber sprechen wir heute mit jemand, der beides kennt. Das Labor und die Bühne, Molekularbiologie und Kabarettforschung und Publikum. Helmut Jungwirth ist als Molekularbiologe Professor für Wissenschaftskommunikation an der Universität Graz. Außerdem ist er Teil der Science Busters, einer österreichischen Wissenschaftskabarettsvereinigung, die zeigt, dass man über Wissenschaft sehr wohl lachen kann, ohne sie lächerlich zu machen. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Jungwirth. Sie kommen ja, wir haben es gerade gehört, ursprünglich aus der Molekularbiologie. Heute aber sind Sie Professor für Wissenschaftskommunikation. Sie stehen als Science Buster auf der Bühne. Das ist ja schon ein interessanter Weg, wenn Sie jemanden, der Sie noch nicht kennt, kurz erklären könnten, wie man von der Molekularbiologie zum Science Busting kommt. Wie würden Sie das tun?
Übrigens ein verdammt schweres Wort, Molekularbiologie.
Darum spreche ich es auch extra langsam und ganz gefühlvoll aus.
So, perfekt. Also ich bin eigentlich durch Zufall dazu gekommen. Ich sage immer, ich bin ein gelernter molekularer Mikrobiologe und habe eigentlich den normalen wissenschaftlichen Weg begangen. Ich habe meine Dissertation gemacht und nach der Dissertation bin ich an die Uni Tübingen gegangen. War eine wunderschöne Zeit. Und dann wollte ich aber nicht mehr zurück nach Graz und habe mir gedacht, ich gehe nach Wien, an die Med-Uni in Wien. Und dort gibt es das Vienna Open Lab. Das ist das erste österreichische Mitmachlabor für Schüler und Schülerinnen. Und mein damaliger Chef an der Med-Uni war Vorstand dieses Labors. Und so habe ich dort mitarbeiten dürfen. Und nach meiner Zeit in Wien habe ich mir gedacht, ich möchte wieder zurück an die Uni Graz, dort habilitieren. Das war 2008, 2009. Und habe dann auch mit dem Rektor der Uni Graz gesprochen und der hat dann zu mir gesagt, weißt was, wir machen so ein Labor auch an der Uni Graz und es wäre super, wenn du das machst. Und dann habe ich gesagt, perfekt, das mache ich. Und so bin ich eigentlich in die Wissenschaftskommunikation gerutscht mit mehr oder weniger null Vorahnung. Und prägend für mich war dann eben 2015, als mich dann Martin Buntigam im Frühjahr 2015 kontaktiert hat und gefragt hat, er möchte sich einmal mit mir treffen. Und Martin Buntigam ist ja der Kopf der Science Busters, der MC, der Kabarettist. Und wir haben uns getroffen. Und wir haben uns so gut verstanden bei Käse und Bier, so dass der Martin gesagt hat, weißt was, du machst einmal im November 2015 so einen fünfminütigen Auftritt mit uns, weil du warst genau in Graz und da hat er gesagt, du brauchst nicht weit gehen und ja, so hat es eigentlich gestartet.
Es klingt so ein bisschen so, als ob Sie da wirklich reingerutscht wären, Herr Jungwirth, aber muss man nicht auch so einen gewissen Faible zum Humor, zum Witze machen, zum die Dinge nicht ganz so ernst nehmen haben, sonst rutscht man da doch nicht rein, oder? Haben Sie gerne schon in der Schule Witze erzählt?
Na, eigentlich nicht. Ich kann auch ganz schlecht Witze erzählen. Also ich unterlasse es. Aber bei den Science Busters ist eigentlich so, dass wir eine ganz klare Rollenverteilung haben. Das heißt, für den Humor ist ja eigentlich nicht der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin zuständig. Deshalb haben wir ja einen MC, also einen Zeremonienmeister, der seines Zeichens 30 Jahre Kabaretterfahrung hat. Und deshalb haben wir ja auf dieser Bühne, die wir zu dritt betreten, eine Rollenverteilung, wo jeder weiß, was er macht. Und der Martin hat halt den Vorteil, dass wenn einem hautengen rosa Trikot auf der Bühne steht, dass mal alle lachen. Das heißt, da ist schon mal der erste Schritt getan. Und was wir noch machen, ist, wir haben natürlich ein Skript. Das heißt, wir gehen da nicht unvorbereitet hin. Das heißt, wir wissen, welche Witze kommen. Wir können uns darauf vorbereiten. Und eigentlich ist unsere Arbeit als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, hier nur auf diese Witze mit Expertise zu kontern.
Also erstmal ausgesprochen sympathisch, dass Sie keine Witze erzählen können und auch nicht richtig möglich finden. Das ist der Tod jeder Veranstaltung, wenn einer anfängt, Witze zu erzählen. Das ist grässlich, ja. Aber dann habe ich noch eine andere Frage. Sie waren ja, waren in Tübingen, ja. Also ja. Wie man in Österreich ja manchmal so schön sagt, die Piefkes. Das sind ja wir. Und gibt es eigentlich Unterschiede jetzt, weil Sie Wissenschaftshumor oder Wissenschaftskommunikationshumor in Österreich machen, so in der Mentalität dieser beiden Völker, die wir da haben, Österreicher und der Deutschen, ist es leichter in Österreich lustig zu sein?
Naja, ich muss jetzt aufpassen, weil meine Frau ist Deutsche.
Aber ein bisschen Publikumsbeschimpfung ist in Ordnung, Herr Junge.
Okay. Nein, das ist, was ganz interessant ist, eigentlich geht es ja weniger um den Humor, weil Humor haben Österreicher und Österreicherinnen und Deutsche, aber eine unterschiedliche Art von Humor. Aber was ganz interessant ist, ist diese Intonation, die wir Österreicher sehr oft nicht verstehen. Das heißt, wir empfinden ja sehr oft Deutsche als unfreundlich, obwohl sie gar nicht unfreundlich sind, weil wenn wir zum Beispiel irgendwo was bestellen, dann sagen wir nicht, wir hätten das gern, sondern wir singen. Wäre das vielleicht möglich, wenn wir einen Kaffee mit Milch bekommen? Und das war ganz interessant, wie das erste Mal mit meiner Schwiegermutter in einem Wiener Kaffeehaus war. Die hat es streng bestellt und ich habe zu ihr gesagt, du kannst doch nicht so unhöflich sein. Und dann sagt sie, ich bin nicht unhöflich. Und als ich dann in Föhr auf Urlaub war und dort dann ein Semmerl bestellt habe, auf die österreichische Art, hat dann der Bäcker zu mir gesagt, weißt jetzt endlich, was du willst? Sag bitte, was du willst. Und das ist so spannend, dass sehr viel auch an der Sprache liegt. Und der Humor ist ja auch ein Sprachwitz. Und das ist ja ein Grund, warum wir unsere Skripten vorher penibelst lernen. Weil wenn wir diese Skripten sehr gut kennen, dann sind wir auf der Bühne wortsicher. Und dann können wir auch improvisieren. Und durch dieses Improvisieren entsteht oft ein Witz, den wir vorab gar nicht ausgemacht haben, aber der vielleicht ein Konter ist auf etwas, was der Martin zu uns gesagt hat, weil der veräppelt uns ja die ganze Zeit. Und das ist es, je öfter wir dann diese Nummer spielen, desto öfter entstehen dann Witze, wo wir merken, wir hätten das vielleicht gar nicht als Witz gedacht oder als humoristische Einlage, aber das Publikum spricht darauf an und das ist das Interessante.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück jetzt, Ihre Rolle als Professor, als Wissenschaftler, inwiefern profitiert die eigentlich davon? Also ich meine, das macht bestimmt Spaß, es ist toll, wenn das Publikum zufrieden ist, sich freut, aber es geht Ihnen ja um noch was anderes. Es geht Ihnen ja auch ein Stück weit darum, Wissenschaft anders zu vermitteln. Wie funktioniert das? Oder funktioniert das überhaupt? Ist ja schön, wenn das Publikum sich freut, aber bleibt was hängen?
Ja, oder vielleicht auch direkt nachgehakt, das Publikum lacht, aber das Publikum im Hörsaal ist ja ein ganz anderes als das, was zum Beispiel im Fernsehen zuschaut oder was im Saal dabei ist. Also profitieren die Studierenden oder profitieren die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, wenn Sie in einer Sitzung da besonders lustig irgendetwas machen? Wer profitiert davon?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir definieren ja Wissenschaftskommunikation als einfache, verständliche Vermittlung für eine breite Öffentlichkeit. Und das stimmt alles nicht. Also es ist natürlich, soll es einfach und verständlich sein, aber eigentlich ist es ein Dialog oder eine Diskussion mit unterschiedlichen Zielgruppen. Das heißt, ich muss versuchen, dass ich meine Sprache oder auch die Art, wie ich kommuniziere, an die Zielgruppe anpasse. Jetzt wird natürlich am Abend im Theater die Zielgruppe eine andere sein als in den Lehrveranstaltungen, weil bei den Lehrveranstaltungen ist es oft so, dass die zu mir kommen müssen und nicht freiwillig kommen. dafür ist es im Theater wieder so, dass die Eintritt zahlen müssen. Und da muss man das halt ein bisschen anpassen. Aber da sind wir dann wieder bei dem Punkt mit Emotionen, mit dem, dass ich mich ja auch als Person vorstellen muss. Und das ist ja ganz lustig bei den Science Busters auf der Bühne. Wenn mich der Martin Buntigam auf der Bühne vorstellt, dann sagt er immer, lieber Herr Jungwirth, als wir Sie vor 10 Jahren auf der Straße aufgelesen haben, waren Sie völlig verwahrlost, waren Assoz-Prof, das heißt ohne Karriere, ohne Zukunft und jetzt endlich dank der Science Busters sind Sie Professor für Wissenschaftskommunikation. Und ich gehe am Sonntag immer mit meinem Hund auf den Schlossberg, das ist der Hausberg. Und da habe ich dann eine ältere Dame, die war schon über 70, getroffen und die hat zu mir gesagt, Herr Jungwirth, warum lassen Sie sich das immer gefallen? Der ist so gemein zu Ihnen. Und dann habe ich gesagt, das ist das Beste, was mir passieren kann, weil wenn er mich nicht auf ein Podest hebt, das ist ja oft so bei Podiumsdiskussionen, dass die Vorstellung der Vortragenden länger ist als die eigentliche Podiumsdiskussion, wenn er mich nicht auf ein Podest hebt, dann kommuniziere ich auf Augenhöhe. Und die sympathischste Art, einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin vorzustellen oder zu präsentieren, ist ja mit all den Schwächen und Befindlichkeiten, die diese Person hat. Und deshalb sollte man auf der Bühne oder beim Vortrag auch nicht eitel sein.
Sie haben das Podest jetzt gerade erwähnt. Man kann ja auch vom Elfenbeinturm sprechen. Ist ja die Wissenschaftskommunikation, der Humor in der Wissenschaftskommunikation ein bisschen der Schubs aus dem Elfenbeinturm heraus, dass Sie quasi herunterpurzeln und auf einmal auf einer Ebene mit dem gemeinen Volk sind?
Ja, gemeine Volk, das ist gemein, wenn Sie das so sagen. Ich sage, eine unterschiedliche Zielgruppe. Ich würde den Humor als trojanisches Pferd bezeichnen. Ich kann in den Humor sehr viel Wissenschaft und Forschung verpacken. Man muss sich ja vorstellen, wir haben oft Tage, die sind 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden und dann habe ich am Abend keine Lust, dass ich dann noch einen hochwissenschaftlichen Vortrag anhöre, wo ich mir mein Hirn zermatern muss. Aber es ist manchmal ganz angenehm, ins Theater zu gehen, sich dort mit Humor unterhalten zu lassen und dann gehe ich raus und denke mir, ach, ich hab da auch noch was gelernt. Und uns geht's nicht darum, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt irgendwen gebildeter oder schlauer, sondern uns geht's darum, dass Leute rausgehen und sagen, ich habe mich amüsiert, ich habe mich unterhalten und ich habe was dazugelernt, was ich vielleicht vorher nicht gewusst habe.
Ich würde gerne nochmal da einhaken, wo Ihnen die ältere Dame begegnet ist und gesagt hat, oh, warum sind die so gemein? Warum ist das so? Es ist ja tatsächlich auch so, dass in der Forschung zu Humor, in der Wissenschaftskommunikation einerseits klar ist, Humor kann Vertrauen und Engagement fördern, aber es gibt auch Hinweise, dass unpassender oder zu harter oder aggressiver Humor Glaubwürdigkeit beschädigen kann. Also vielleicht ist ja was auch dran an dem, was sie sagt, dass da vielleicht auch zu hart mit dem Wissenschaftler umgegangen wird und dass das eventuell kontraproduktiv ist, weil dann die Wissenschaft beschädigt wird.
Naja, da kommt es wieder auf die Zielgruppe an. Es kommt darauf an, wie ich das jetzt sehe. Jetzt ist natürlich die Art, wie wir Humor betreiben, eine überspitzte Form. Das ist eine Gratwanderung. Das können wir deshalb, weil das macht der Martin Buntigam in seinem rosa Trikot. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in der Aula der Uni Graz so einen Vortrag halte, obwohl wir treten mit den Science Busters auch in der Aula bei den ORF-Aufnahmen auf. Aber wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre das sicherlich grenzwertig. Das heißt, ich muss natürlich für mich schon aufpassen, wie weit ich das ausreize. Aber da gibt's auch ganz ein lustiges Beispiel, weil wir haben eine Nummer, da geht es um Bierschiss. Und da haben wir eine ORF-Nummer und ich habe das jetzt auf einen Ausschnitt aus dieser Nummer jetzt auf Instagram gepostet und dieses Video ist abgegangen. Also ich glaube,
was passiert da jetzt? Also Bierschiss, also, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man relativ viel Alkohol konsumiert hat.
Genau. Dann, ja, okay. Wir wollen jetzt keine Details hören.
Das hätte ja sprachliche Barrieren geben können, das haben wir jetzt geklärt. Aber was passiert in der Nummer genau?
Also da ist jetzt die Mikrobiologie wieder gefragt. Und zwar ist der Martin Buntigam an mich herangetreten und hat gesagt, jetzt bist du Mikrobiologe. könnte man nicht eine ORF-Nummer darüber machen? Und man findet ja nichts über Bierschiss, warum das so übel riecht. Und ich habe dann Kollegen besucht, Gastroenterologen, und ich habe dann einen Freund, der sich eben mit dem Darm beschäftigt, der super Wissenschaftler ist, und der hat gesagt, schauen wir mal nach. Und dann haben wir recherchiert. Das hat wirklich sehr lange gedauert. Und im Grunde genommen ist das eigentlich ganz einfach. Denn im Bier haben wir sehr viele schwer verdauliche Kohlenhydrate, die durch den Dünndarm nicht resorbiert werden, sondern die einfach in den Dickdarm weitergeleitet werden. Und dort werden sie vom Mikrobiom, von den Darmbakterien abgebaut. Und das führt dazu, dass wir eben übel riechende Gase haben. Und das in Kombination mit dem Alkohol führt eben zu diesem Bierschiss. Und das ist auch das Lustige an dieser Nummer, dass einige sagen, also da bist du zu weit gegangen. Und ich sage, na, eigentlich nicht, weil das ist ja ein Phänomen, das es gibt. Und ich habe das mikrobiologisch betrachtet. Und die Witze hat ja der Martin Buntigam drüber gemacht. Und wie gesagt, auf Instagram ist das Video abgegangen. Ich habe noch nie so viele Views gehabt. Ich glaube, 250.000 Mal angeschaut, 16.000 Mal geteilt. Irre. Also das schaffe ich mit keinem anderen Video, weil es halt folkloristisch ist. Und das ist natürlich auch eine Gratwanderung, weil einige von den Kollegen und Kollegen sagen jetzt, da bist du zu weit gegangen. Ich setze vielleicht diesen Grad ein bisschen höher und sage, nein, weil ich habe mir nicht darüber lustig gemacht, ich habe das nur wissenschaftlich erklärt.
Jetzt kann man sagen, okay, bei einem Thema wie Bierschiss, das ist relativ harmlos. Ja? Jetzt gibt es aber auch Themen, die sind gesellschaftlich umstrittener, die sind problematischer.
Ja.
Nehmen wir das Thema Tierversuche, meinetwegen.
Ja.
Klima.
Spannungen. Ja. Klimawandel, wir können auch über Pandemie sprechen, wir können über KI sprechen, was auch immer. Da gibt es dann vielleicht auch Bereiche, die sind verminter. Wie gehen Sie mit denen um?
Das ist natürlich sehr schwierig. Es ist so, dass wir uns natürlich auch diesen Bereichen stellen, aber die muss man halt ein bisschen anders angehen. Wir haben zum Beispiel ein Thema gehabt, wo es um Glutenunverträglichkeit geht, und diese Nummer heißt, oder wir haben sie genannt, ist der Leib Christi glutenfrei? Und da geht es darum, die Geschichte ist, dass wie wir auf Tour waren, der Martin und ich immer beim Buffet gestanden sind, und wir sind beide 57 und immer sehr höflich und lassen dann andere vor. Und dann ist uns ganz oft passiert, dass die gesagt haben, na danke, wir wollen kein Semmerl, weil wir haben eine Glutenunverträglichkeit. Und dann hat der Martin gesagt, okay, darüber machen wir jetzt eine Nummer. Und dann haben wir gesagt, okay, wie weit kann man gehen? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir einen Titel, der passt. Und der Martin startet die Nummer quasi so, stellen Sie sich jetzt vor, Sie gehen am Sonntag in die Kirche, bekommen die Hostie und Sie haben eine Glutenunverträglichkeit, besteht da die Chance, dass Sie dann tot umfallen? Das ist seine Frage. Jetzt ist es natürlich schon sehr grenzwertig. Aber wir haben das dann eben so aufbereitet, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Aus der Sicht der Liturgie, da geht es um gültige Materie und Weizen und warum Weizen für die Hostie verwendet worden ist. Dann geht es aus rechtswissenschaftlicher Sicht darum, wann ist was glutenfrei. Dann aus medizinischer Sicht, wer hat überhaupt eine Glutenunverträglichkeit. Und dann aus mikrobiologischer Sicht, was ist es überhaupt? Und so versuchen wir das dann so ein bisschen zu umschiffen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es gibt Themen, da muss man mit dem Humor aufpassen, und das kann ich nicht einfach so eins zu eins ansetzen oder einsetzen, sondern ich brauche da schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl.
Ist es gemein, wenn man sagt, die Person Helmut Jungwirth kennt keinen Scham, überschreitet auch mal gerne Grenzen, verletzt auch gerne religiöse Gefühle und hat aber trotzdem über allem so ein bisschen den Schutzmantel der Wissenschaft? Ja? Also ich meine, letztendlich, was Sie da machen, das kann ja zum Beispiel bei gläubigen Menschen eine starke Reaktanz hervorrufen, aber ja, Sie machen es einfach.
Ja, muss ich zugeben, dass es schon ein bisschen ein Polarisieren ist. Aber Ich glaube, dass wir in der Wissenschaftskommunikation sehr lang zu ruhig gewesen sind. Und ich habe das einmal gesagt, dass wir in der Wissenschaftskommunikation lauter sein müssen. Und dann hat mir ein Vizerektor einer österreichischen Universität gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da werden wir gegen Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretiker nichts reißen. Es ist sehr schwierig. Aber ich verstecke mich natürlich hinter den Science-Busters. Und ich würde mal sagen, jemand, der jetzt nicht bei den Science-Busters ist, hat es viel, viel schwerer, so eine Gratwanderung zu vollziehen. Gebe Ihnen vollkommen recht.
Eine Nachfrage. Sie haben gerade darüber gesprochen, wir müssen lauter werden, auch die Wissenschaft muss auch lauter werden. Aber wo beginnt dann der Erfolg? Wenn die Leute lachen, mag das auf der Bühne ein Erfolg sein, aber als Wissenschaftskommunikator, als Forscher, wollen Sie ja vielleicht auch, dass die Menschen sich anders mit Themen befassen, als sie es vorher gemacht haben. Und wie schaffen Sie es da, diesen Erfolg herzustellen?
Also ich sehe es so, dass ich sehr lange versucht habe, über Veranstaltungsformate und über Projekte sehr viel Wissenschaftskommunikation zu machen, um viel zu erreichen. Aber das hat sich in letzter Zeit so ein bisschen geändert, weil ich glaube, dass wir viel mehr an den Multiplikatoren und Multiplikatorinnen arbeiten müssen. Das heißt, was ich jetzt versuche, ist, dass wir unseren Fokus mehr auf das Trainieren, auf das Coachen, auf das Weiterbilden von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen setzen und vor allem auf Studierende. Und was ich jetzt versuche, ich habe meine Lehrveranstaltungen eigentlich drastisch geändert, und zwar in dem, dass ich viel praxisorientierter bin, viel kreativer. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Buch von Thomas Brudermann, das ist ein Kollege, der über die Klimawandelausreden gesprochen hat. Und in einer Lehrveranstaltung müssen sich die Studierenden eine dieser Fragen aussuchen und dann auf der Bühne präsentieren. Sie dürfen aber alles machen. Sie dürfen singen, sie dürfen ein Gedicht vortragen, sie dürfen die Weltklimakonferenz nachstellen. Und das ist echt lustig, wie viel Humor die Studierenden haben, wie kreativ die sind, wenn man es einfach nur lässt. Und ich habe sehr viele, die nachher sagen, so habe ich die Wissenschaft oder die Wissenschaftskommunikation noch nie gesehen. Also dieses eng Anlegen der Zügel, das mache ich gar nicht mehr.
Die Erwartungen an Wissenschaftskommunikation sind ja wahnsinnig hoch zurzeit. Rechtspopulismus, Demokratieskepsis, Wissenschaftsfeindlichkeit. Und dann heißt es immer, wir müssen jetzt mehr kommunizieren aus der Wissenschaft heraus. Ist Ihnen da wohl mit diesen Erwartungen? Das kann ja auch ganz schön ins Auge gehen am Ende.
Naja, mir ist insofern sehr wohl, dass natürlich die Awareness da ist, aber wir lassen vor allem die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da quasi ins kalte Wasser springen, weil wir sagen, sie sollen was machen, sie sollen Wissenschaftskommunikation betreiben, sie sollen Wissenschaftsvermittlung machen. Die haben aber oft nur einjährige Verträge, wo sie nicht daran gemessen werden, wie viel Vorträge in der Wissenschaftskommunikation sie gemacht haben, wie tätig sie in der Wissenschaftskommunikation sind, sondern sie werden daran gemessen, wie viel Lehre sie gemacht haben, wie viele Publikationen. Und das finde ich ein bisschen ungerecht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, dass es so ein Umdenkprozess ist, dass wir überlegen, wie können wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen belohnen dafür, dass sie sich in der Wissenschaftskommunikation engagieren. Und auf der anderen Seite müssen wir gleichzeitig mit der Etablierung dieses Belohnungssystems auch interne Strukturen schaffen. Das heißt zum Beispiel Verträge, wo Wissenschaftskommunikation ganz klar verankert ist, oder Bereitstellung von Ressourcen für die Wissenschaftskommunikation oder Workshops, Weiterbildungen. Also ich glaube, das muss Hand in Hand gehen, aber ich glaube, dass wir mehr machen müssen, aber wir müssen auch in dem Gebiet besser ausgebildet sein.
Das ist natürlich ein dickes Brett, sowohl in Österreich als auch in Deutschland wird im Augenblick in der Wissenschaft gespart, es wird nicht ausgebaut, es wird eher geguckt, was fällt weg. Und dann ist ja schon die Gefahr, dass dann immer heißt, ja, wir haben dann die Debatte über den harten Kern der Wissenschaft und man muss sich doch auf das beschränken, was wirklich wichtig ist. Und plötzlich fallen dann so Dinge wie Wissenschaftskommunikation vielleicht eher schon wieder runter.
Oder wir brauchen einen neuen Humorbeauftragten, weil wir haben ja ein starkes Beauftragtenwesen an den Universitäten auch. Vielleicht ist das mal ein Ansatz zu sagen, das muss sogar staatlich verankert werden, um noch mehr Skepsis abzubauen.
Meinst du es jetzt echt mit einem Humorbeauftragten? Dann seid mal bitte an der TU Darmstadt die Ersten, Patrick, das möchte ich sehen.
Also mir leuchtet vieles ein, was wir dort machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema Verbindung herzustellen, also in Graz ist es die 7. Fakultät, ja, die wirklich versucht letztendlich da Wissenschaftlerinnen auch zu ermutigen, solche Dinge zu machen und eben auch das Leben zu verbessern von allen. Warum denn nicht einen Humorbeauftragten, ob das...
Ich weiß nicht, aber lassen wir Herrn Jungwirth mal antworten, ob er denn überhaupt sieht, dass im Augenblick es vorwärts geht und nicht doch eher rückwärts gerade.
Ja. Also zum Humorbeauftragten, ich wüsste da wen, Martin Buntigam eignet sich hervorragend. Er hat auch einen rosa Anzug, also wenn er seriös sein muss, ist das nicht nur das hautenge Leiberl. Ich sehe das so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite tut sich was, weil in den ganzen Ziel- und Leistungsvereinbarungen des Ministeriums mit den Universitäten steht ja die Wissenschaftskommunikation ganz weit oben. Auf der anderen Seite wird bei den Universitäten natürlich gespart, bei der Bildung gespart. Jetzt dann zu sagen, okay, jetzt wird in der Forschung gespart, aber in der Wissenschaftskommunikation müssen wir noch mehr Geld reinstecken, ist ein bisschen schwierig. Es ist halt die politische Situation, die wir haben in ganz Europa, aber nicht nur in Europa, auf der ganzen Welt, natürlich extrem prekär. Es ist sehr schwierig. Also ich habe einmal gesagt, bei der ersten Wahl von Trump, die für mich extrem schockierend war, habe ich gesagt, eigentlich war die für meine Professur super, weil plötzlich sind die Leute draufgekommen, wir müssen was machen. Wir müssen mit der Wissenschaft gegenhalten. Wir müssen vielleicht auch als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen politisch aktiv sein, indem wir uns zum Beispiel auch ganz klar für den Klimaschutz positionieren, auf die Straße gehen und sagen, da müssen wir was machen. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ein Jojo. Einmal geht was, dann geht wieder nichts. Aber ich bin nicht frustriert, weil ich habe sehr viele Studierende oder sehr viele junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die einen intrinsischen Reiz haben, da was zu machen und die sehr aktiv sind, die kreativ sind, die humorvoll sind. Und jetzt ist es auch so, ich bin 57, das heißt, meine Art zu kommunizieren ist oft sehr old-fashioned. Das merke ich oft in den Lehrveranstaltungen und vielleicht sollte man auch ein bisschen von den Jungen lernen, auch wie sie zum Beispiel auf Social Media agieren. Und während der Corona-Zeit hat man gesehen, dass sehr viele Accounts entstanden sind, die sehr gute Arbeit gemacht haben, abseits jetzt vom Algorithmus und all den Accounts, die komplett für nichts sind.
In dem, was Sie gerade sagen, steckt ja so ein bisschen eine These drin, dass mit der jungen Generation eigentlich eher was Positives verbunden ist. Oft ist es ja so wie, ach, alles wird schlimmer. Was ich mich wirklich frage, wenn wir über Wissenschaftskommunikation sprechen oder über Humor, haben junge Wissenschaftlerinnen vielleicht sogar ein bisschen mehr Humor? Nehmen die sich nicht mehr ganz so ernst als WissenschaftlerInnen wie vielleicht die gestandenen Persönlichkeiten? Und dass die mehr Hang haben zur Kommunikation nach außen, würde ich jetzt mal als gegeben hinsehen? Oder sind die vielleicht, wenn die dann so alt sind wie wir, wieder genauso wie die alten gestandenen Persönlichkeiten?
Also das hoffe ich nicht. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es ist eine andere Art, sich zu präsentieren. Und wenn ich jetzt bei den Lehrveranstaltungen schaue, wie kreativ die teilweise sind, die lachen über sich selber, die veräppeln sich selber, die sind extrem mutig. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem gestandenen Professor oder zu einer Professorin gehe und sage, bitte macht's das Gleiche, dann klopfen die auf die Stirn und sagen, das mache ich nicht. Aber das hat vielleicht auch so ein bisschen mit Reputation zu tun und die Angst, diese Reputation zu verlieren. Und es gibt ja einen schönen Begriff, das ist ja die Tyrannei von Taylor DeWitt, die Tyrannei der Seriosität, dass Wissenschaft nur dann ernst genommen werden kann, wenn sie auch ernst kommuniziert wird. Aber das ist de facto nicht so. Und die jungen Menschen haben natürlich auch einen entscheidenden Vorteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Professur habe und in mit einem gewissen Kreis immer kommuniziere, ob das jetzt ein Senat ist oder ein Unirat, der eine ganz andere Zielgruppe ist als bei den Studierenden, die eigenen Studierenden, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten. Und ich brauche nicht so viel Angst zu haben, dass ich mich vielleicht irgendwie auf Glatteis begebe und vielleicht meine Reputation da so ein bisschen ankratze. Ich habe jetzt wieder den Vorteil, ich gehe ja in 8 Jahren schon in Pension. Das heißt, ich kann diese 8 Jahre noch mutig sein. Ich hoffe, mir passiert da nichts mehr.
Moment, kurze Nachfrage. In Österreich geht man mit 65 noch in Pension, Herr Jungwirth?
Ja.
Das kann nur ein Witz sein, oder? Das
Felix doch, Austria. Wie ist das?
Ja, aber wenn wir schon bei lustigen Themen sind, dann machen wir doch zum Schluss noch mal was ganz Lustiges. Wir kommen mal zu unserem Bildungs-Fun-Fact, den wir an dieser Stelle immer haben. Natürlich jetzt mit einem gewissen Risiko, denn wenn man bei Helmut Jungwirth über Humor spricht, muss der Fun-Fact auch wirklich funktionieren. Deswegen geben wir direkt den Fun-Fact an Sie, Herr Jungwirth. Was haben Sie uns zu präsentieren, wo Sie sagen, das ist doch mal ein Fun-Fact aus meinem Bereich?
Ich hätte, cutten Sie da oder ist es in einem durch?
Das ist in einem durch, wir cutten nie.
Okay. Ich hätte
auch die Frage nach dem Cutten ist jetzt nicht gecuttet, Herr Junge.
Okay, super, weil mir ist jetzt ein anderer Funfact eingefallen, weil wir jetzt über Studierende gesprochen haben.
Ja. Gut.
Also, ich habe ja meinen Hund Woody, der ist mittlerweile 13,5 Jahre. Mit meinem Woody gehe ich immer am Campus spazieren und ich arbeite oft sehr lang, damit ich mit dem Woody noch eine Abschlussrunde am Campus gehen kann, dass er durchschlaft. Gut. Und als ich zu den Science Busters gekommen bin, waren ja sehr viele ORF-Aufzeichnungen, das heißt, ich war medial sehr präsent. Und dann bin ich wieder am Campus spazieren gewesen und unser Campus ist von Häusern eingeringt, wo natürlich sehr viele Studierende wohnen. Und ich bin dann so zu unserem ZMB, also zum Zentrum für molekulare Wissenschaften gegangen und plötzlich sehe ich im zweiten Stock vom Balkon, wie Studierende rausrennen, die haben gerade eine Party gefeiert. Schaut's runter, da kommt's her, schaut's runter. Und ich mit geschwellter Brust bin weitergegangen und haben mir gedacht, jetzt haben sie mir erkannt aus dem Fernsehen und plötzlich ruft einer, schaut's, da unten ist der Woody und alle raus, hallo Woody. Und der Woody ist auch immer bei den ORF-Aufzeichnungen dabei und dann ist mir erst bewusst geworden, vielleicht muss ich mir ein bisschen weniger ernst nehmen, die haben mich gar nicht erkannt, sondern mein Hund.
Wunderbar. Das zeigt, in der Beliebtheitsskala sind Hunde, also Tiere, doch noch ein bisschen über Wissenschaftlern gesetzt, was ja auch nicht dramatisch ist, oder?
Na, deswegen habe ich einen Hund.
Vielen Dank. Das war heute bei uns im Gipfel der Bildung Helmut Jungwirth, Professor für Wissenschaftskommunikation in Graz und gleichzeitig Molekularbiologe, muss man immer sehr langsam aussprechen. Schön, dass Sie heute zu Gast waren. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, hat Spaß gemacht, Herr Jungwirth, und wir freuen uns, wenn Sie, die Sie zugehört haben, auch Ihren Spaß dabei hatten und bleiben Sie dabei, seien Sie wieder dabei bei der nächsten Folge des Gipfels der Bildung. Wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie Hinweise haben, wenn Sie Ihre Meinung sagen wollen, tun Sie es unter dem Beitrag und ansonsten freuen wir uns auch über Hinweise, wir freuen uns über Ideen für weitere Gesprächspartner. Bis dahin, bis zum nächsten Gipfel der Bildung, machen Sie es gut.
Einen schönen Sommer. Tschüss.
Tschüss.